Willkommen bei der 27. Folge des Kung Fu Coach Podcasts. Das Datum der Aufzeichnung ist der 14.01.2024 im Nationalpark Harz. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, befassen wir uns nun wieder regelmäßig im Kung Fu Coach Podcast mit den Fragen, die wir von unseren Hörern erhalten haben. In dieser Podcast-Episode sprechen wir in Ergänzung an die letzte Episode über die Frage: Woran liegt es, dass man beim Wing Chun nahezu keine Muskelkraft und keine Kondition benötigt? Dabei knüpfen wir auch an die Fragen aus der letzten Episode an, warum kurze Zeiträume wie beispielsweise 3 Monate ungeeignet sind, um eine Selbstverteidigung zu erlernen und warum Wing Chun mehr ist als eine Selbstverteidigung. Werbung. Die heutige Episode wird gesponsert von der Wing Chun Akademie, eurem Partner, wenn es um die Vermittlung gesamtheitlicher Kampfkunst geht. Wenn du Unterstützung suchst für deine Entwicklung in der inneren Kampfkunst, wie dem Qigong oder den inneren Mechanismen des Wing Chun Kung Fu, bist du hier genau richtig. Mehr Informationen unter www.wingchunakademie.de. Mein Name ist Marc Adener von der Wing Chun Akademie. Ich bin Kung-Fu-Meister in mehreren Kung-Fu-Stilen und Sifu des Wing Chun Kung-Fu. Die folgenden Inhalte dieses Podcasts sind Bestandteil des Schulungsprogramms in der Wing Chun Akademie und bei der Ausbildung der inneren Kampfkunst. Feedback. Vielen Dank an alle, die sich in die vergangenen Episoden mit Fragen und konstruktiven Anregungen eingebracht haben. In den folgenden Episoden werden wir, wie in der Vergangenheit auch, Fragen und Anregungen aufgreifen und zum Bestandteil des Inhalts machen. Gern könnt ihr eure Fragen zum Podcast unter info@kungfucoach.de oder über das Kontaktformular auf www.kungfucoach.de an mich richten. Wir haben zum Thema Muskelkraft sowie der Kondition und Ausdauer bei der Umsetzung der Techniken im Wing Chun Kung Fu und warum schwächere Personen sich gegen Stärkere im Wing Chun verteidigen können, eine ganze Reihe von Fragen erhalten, die sich um einen ähnlichen Kern drehen. Daher werden wir dieses Thema in mehreren Episoden genauer durchleuchten, da eine vollständige Behandlung des Themas zu komplex ist, um dies in einer einzelnen Episode zu behandeln. Sehen wir uns nun zuallererst einmal das Narrativ an, welches im Westen vorherrscht. Im Westen und vom Westen ausgehend haben sich sportliche Wettkämpfe in den Medien etabliert. Bei sportlichen Wettkämpfen treten die Wettkämpfer nach Gewichtsklassen eingeteilt gegeneinander an, um Chancengleichheit im Kontext der Kampfregeln zu gewährleisten. Ein Wettkampf kann durch 3 Ereignisse entschieden werden: Aufgabe, technischer K.O. und K.O. Wettkämpfe untergliedern sich in der Regel in mehrere Runden mit vorher definierten Rundenzeiten. Beide Wettkämpfer haben sich auf den Kampf vorher vorbereitet und zumeist den Kontrahenten im Vorhinein bereits eingängig studiert und sich eine Strategie zurechtgelegt, wie zu verfahren ist, um die Gewinnchancen zu erhöhen. Wettkämpfe, bei denen unterschiedliche Gewichtsklassen gegeneinander antreten, finden in der Regel nicht statt. Warum ist das wichtig? Bei der Mehrheit der Leute, die sich vor allem im Kampfsportumfeld bewegen, hat sich vor dem gerade beschriebenen Hintergrund die Ansicht entwickelt, dass Wettkämpfe mit unterschiedlichen Gewichtsklassen weniger fair sind, da die Personen aus der höheren Gewichtsklasse Vorteile besitzen beim Austeilen. Und überhaupt herrscht bei den meisten Menschen die Ansicht vor, dass wenn man beispielsweise einen Bodybuilder sieht, dieser unheimlich stark sein muss. Das vorherrschende Narrativ ist also: Je mehr Masse und Körpergröße vorhanden ist, desto stärker ist dieser Gegner und desto unwahrscheinlicher ist es, dass eine kleinere und schwächere Person den größeren und stärkeren Gegner besiegen kann. David gegen Goliath. Eine alte Erzählung, die bereits in der Bibel zu finden ist, ist die, welche heutzutage auch als Redewendung in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden hat und Sinnbild ist für eine schwächere Person, die durch die Anwendung einer nicht dem Regelwerk entsprechenden Kampfhandlung einen stärkeren Gegner besiegt. Die Rede ist von David gegen Goliath. In dieser Legende besiegt der eher kleine und schmächtige Hirtenjunge David den großen und kräftigen Krieger Goliath durch Einsatz einer Steinschleuder. Diese Geschichte ist das Sinnbild dafür, dass die Schwachen und Unterdrückten doch gegen einen starken und überlegen scheinenden Gegner obsiegen können. Doch was haben diese Geschichte und eine Steinschleuder mit der Selbstverteidigung und der Verteidigung von einer Schwächeren gegen eine stärkere Person zu tun? Personen, die einen Kampf rein nach den äußeren Maßstäben beurteilen, also wie groß und wie stark eine Person im Vergleich zu einer anderen Person ist, verlassen sich zu stark auf Äußerlichkeiten und Annahmen, die sich sehr stark auf die im Intro beschriebenen Maßgaben stützen. Diese Annahmen können im Kampfsport sicherlich berechtigt sein und dennoch sind diese Annahmen keine Garantie, dass der Kampf auch tatsächlich zugunsten des stärkeren, schwereren oder größeren Kämpfers ausgeht. Auch im Kampfsport hat es zahlreiche Kämpfe gegeben, bei denen der scheinbar unterlegene Wettkämpfer den Kampf für sich entscheiden konnte. Die Erzählung von David gegen Goliath kann man bezogen auf die Selbstverteidigung nun auf mehreren Ebenen in Bezug setzen. Erst einmal gelten in der Selbstverteidigung keine Regeln. Dies wird von Personen aus dem Kampfsport zwar gerne als weniger wichtig abgetan, ist es aber tatsächlich überhaupt nicht. Denn anders als im Kampfsport sind Tritte unter die Gürtellinie, Fingerstiche beispielsweise in die Augen und zahlreiche weitere Anwendungen aus der Selbstverteidigung aus gutem Grund verboten. Diese Anwendungen haben in einem sportlichen Wettkampf nichts verloren, da diese ein sehr hohes Risiko besitzen, dauerhafte Schäden hervorzurufen und den Kampf schnell zu beenden. Sowohl im Boxen, Kickboxen und im MMA gibt es zahlreiche Wettkämpfe, bei denen beispielsweise ein Tritt unter die Gürtellinie für einen vorzeitigen Abbruch des Kampfes gesorgt haben. Auch kommen im Kampfsport keine Waffen im Ring zum Einsatz. Wie in der Geschichte von David gegen Goliath mit der Steinschleuder können in der Selbstverteidigung Waffen eine Rolle spielen. In einer Selbstverteidigungssituation kann ich alle Hilfsmittel einsetzen, die meine Umgebung mir zur Verfügung stellt. Derartige Hilfsmittel stehen im Ring bei einem Wettkampf nicht zur Verfügung, außer beim Catchen und dort auch nur in Ausnahmefällen. In einer Kneipe können Aschenbecher, Gläser, Flaschen, Stühle, Tische und alles, was sonst noch in greifbarer Nähe herumsteht, genutzt werden. Stühle und Tische können wie Barrieren zwischen dem Angreifer und der angegriffenen Person funktionieren. Kleinere Gegenstände können als Waffe benutzt oder als Wurfgeschosse verwendet werden. Der Einsatz solcher Waffen kann die Situation vollkommen auf den Kopf stellen, was das Kräfteverhältnis betrifft. Auch ein vollkommen anderer Aspekt spielt hier noch eine Rolle, der Aspekt der Psychologie. Ein körperlich überlegener Gegner fühlt sich zumeist auch überlegen und handelt entsprechend. Bedeutet, dass dieser häufig nicht mit einer Gegenwehr oder zumindest nur mit einer begrenzten Gegenwehr rechnet. Hier kann das Überraschungsmoment eine große Rolle spielen, insbesondere wenn die Person, die überfallen wird, über Erfahrung in der Selbstverteidigung verfügt und sich entsprechend zu wehren weiß. Dies war nun eine kurze Aufzählung von Einflussfaktoren in der Selbstverteidigung, die häufig komplett außer Acht gelassen wird, wenn Vergleiche zwischen scheinbar schwächeren und stärkeren Kontrahenten in einer Selbstverteidigungssituation angestellt werden. Was ebenfalls häufig als Kritikpunkt zu hören ist, bezieht sich auf Kampfchoreografien in Actionfilmen, bei denen Frauen größere und stärkere Männer verprügeln. Erst einmal handelt es sich bei Actionfilmen um fiktive Werke, die keinen Realitätsbezug haben und die nach abgesprochenen, einstudierten Abläufen gefilmt werden. Je nachdem, welchen Film man betrachtet, sind die zur Schau gestellten Szenen mehr oder weniger realistisch. Zumeist sind diese eher in den unrealistischen Bereich einzuordnen. Diese kurze Ausschweifung soll klar machen, dass in einer Selbstverteidigungssituation grundsätzlich andere Maßstäbe und Gegebenheiten gelten als im Kampfsport und diese bereits für einen Kräfteausgleich sorgen können. Was hat das aber mit dem Wing Chun Kung Fu zu tun und den Möglichkeiten, die das System bietet, damit sich schwächere Personen gegen stärkere Personen durchsetzen können. Dazu kommen wir jetzt. Die Legende der beiden Frauen, die Wing Chun entwickelt haben. Unabhängig davon, ob man die Legende der beiden Frauen Nick Mui und Jim Wing Chun glaubt oder nicht, kann man die zugrunde liegende Aussage ähnlich betrachten wie der aus der Geschichte über David gegen Goliath. Auch hier hat eine schwächere Person eine stärkere Person besiegt. Der Unterschied liegt darin, dass Jim Wing Chun, die Namensgeberin des Stils, keine Waffen eingesetzt hat im Gegensatz zu dem Hirtenjungen David. Was ist also das Geheimnis des Erfolgs, welches die junge Frau Jim Wing Chun dazu befähigt hat, ihren männlichen stärkeren Widersacher zu besiegen? Das Wing Chun-System verfügt über eine Reihe von Eigenschaften und Konzepten, welche das System von anderen Systemen und Stilen abhebt, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Diese Konzepte und Umsetzungsmethoden erhöhen die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein bei Abwehr von Angriffen und eigenen Gegenattacken. Das Wing Chun Kung Fu basiert auf mehreren Kung Fu Systemen, die viele hundert, manchmal sogar tausende Jahre zurückreichen. Das Wissen über diese unterschiedlichen Kung Fu Systeme wurde in den teilweise berühmten Kung Fu Klöstern zusammengetragen. Dort wurden diese Kung-Fu-Systeme von Kung-Fu-Mönchen von morgens bis abends praktiziert, zusammen mit weiteren Methoden, welche heutzutage kaum noch unterrichtet werden. Das Expertenwissen, welches dort dadurch entstand, dass sich so viele Personen von Kindesbeinen an ununterbrochen mit diesen Kung-Fu-Methoden beschäftigt haben, kann heute nur noch schwer nachvollzogen werden, da das Wissen heute stark fragmentiert, an mehreren Orten verstreut und die meisten Meister der Künste auch mittlerweile verstorben sind. Die traditionellen Trainingsmethoden, bestehend aus dem Kung-Fu-Training und zahlreichen weiteren Methoden, gepaart mit dem Wissen und den Erfahrungen aus hunderten Jahren der Kampferprobung, schufen eine Grundlage dafür, ein sehr hoch entwickeltes System zu erschaffen, welches die besten Umsetzungsmethoden aus diesem Wissen verband, das Wing Chun Kung Fu. Allerdings verfügten die beiden Frauen, welche dieses System schufen, noch über das Wissen, welches diesem System zugrunde gelegen hat, und haben die entsprechenden Trainingsmethoden praktiziert, die aus den traditionellen Kung Fu Systemen stammten. Die meisten Vertreter der unterschiedlichen Wing Chun-Systeme heutzutage vermitteln nur noch eine stark vereinfachte und verwässerte Variante des ursprünglichen Wing Chun Kung Fus. Wenn man dem Wing Chun Kung Fu dieser Grundlagen beraubt, büßt das System erhebliche Teile seiner Identität und Alleinstellungsmerkmale sowie seiner Effektivität ein. Häufig wird das Wing Chun als Selbstverteidigung vermarktet und auch als solches unterrichtet. Tatsächlich hat das Wing Chun-System viel mehr zu bieten als nur Selbstverteidigung. Betreibt man es jedoch nur als Selbstverteidigung, ohne die sonstigen Aspekte zu lernen, verschenkt man 99% der Entwicklungsmöglichkeiten, welche das System bietet. Meine Auffassung dazu ist, dass die Selbstverteidigung nur das Abfallprodukt ist, welches automatisch erlernt wird, wenn man Wing Chun als gesamtheitliche Kampfkunst betreibt. Kommen wir nun dazu, was Wing Chun auszeichnet und was das Wing Chun-System anders macht als alle anderen Systeme und dadurch weniger Konditionen und Muskelkraft erforderlich macht. Einige der Bestandteile, die das Wing Chun Kung Fu auch dann noch zu einem herausragenden System machen, wenn es nicht mehr in Zusammenhang mit den traditionellen Lehrmethoden unterrichtet wird, sind die folgenden. Körperstruktur. Im Wing Chun Kung Fu wird sehr viel Wert auf das Training, einen bestimmten Aufbau und eine bestimmte Einhaltung von Körperstrukturmerkmalen gelegt. Diese Art der Körperstruktur ermöglicht es, sich in bestimmten Bahnen zu bewegen und dabei sowohl kräfteschonend als auch mit größerer Stabilität und Effizienz Bewegungen zur Abwehr und zum Angriff auszuführen. In den unterschiedlichen Schulen und Verbänden, die Wing Chun unterrichten, werden unterschiedliche Körperstrukturen vermittelt, was zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen führt. Körperspannung. setzt man die Körperstruktur in der Art um, wie ich es in Hongkong von Grandmaster Ip Ching, dem Sohn von Grandmaster Ip Man, gelernt habe, kann man sowohl in der Hüfte, aber auch in anderen Bereichen des Körpers Körperspannungen erzeugen, welche keine Körperkraft erfordern, gleichzeitig aber ermöglichen, Kraft vom Gegner zu leihen und mittels Federspannungen die eingesammelte Kraft umzuleiten, abzuleiten oder gegen den Gegner zu verwenden. Hüftarbeit. Alle ernstzunehmenden Kampfsport- und Kampfkunstsysteme haben die Wichtigkeit der Hüftarbeit verstanden, setzen diese jedoch unterschiedlich um. Die bereits angesprochene Wing Chun-Körperstruktur in der Variante, wie sie in Hongkong von Grandmaster Ip Ching unterrichtet wurde, setzt hier spezielle Konzepte um, welche den Einsatz der Hüftarbeit in das Zentrum vieler Umsetzungen stellt. Dadurch werden die darauf basierenden Bewegungsmuster stärker durch die Hüfte unterstützt und in ihrer Effizienz gesteigert. Diese Methode wird insbesondere in den großen Verbänden in Europa, soweit mir dies bekannt ist, in dieser Form nicht unterrichtet. Nutzung der Tiefenmuskulatur. Das traditionelle Training setzt, anders als das Training von den sogenannten modernen Stilen des Wing Chun, auf den Aufbau der Tiefenmuskulatur durch entsprechendes Training. Diese Methoden werden in den modernen Stilen nicht unterrichtet und können daher auch nicht zum Vorteil genutzt werden. Die Stärkung der Tiefenmuskulatur trägt nicht nur zur Verbesserung der Körperhaltung und Vorbeugung von Verletzungen bei, sondern fördert auch die Stabilität und Effizienz bei alltäglichen Bewegungen. Da sie tief im Innern des Körpers liegen, müssen diese Muskeln kontinuierlich arbeiten, was dazu führt, dass sie oft widerstandsfähiger und belastbarer sind als die oberflächlichen großen Muskeln. Somit ist die Stärkung der Tiefenmuskulatur von großer Bedeutung für eine umfassende körperliche Fitness und Gesundheit. Verletzliche Punkte nutzen. Alle Bewegungen im Wing Chun orientieren sich an der Körpermitte des Gegners, da Treffer in der Körpermitte absorbiert werden und nicht umgeleitet oder abgeleitet werden können. Auch befinden sich auf und direkt neben der Mittellinie des Körpers die verletzlichsten Punkte, die kaum geschützt sind gegen Angriffe. Treffer, die hier stattfinden, haben eine große Wirkung. Kurzdistanzkraft oder auch Short Distance Power genannt. Im Wing Chun spielt die Konzeptualisierung von Short Distance Power eine zentrale Rolle. Diese Idee bezieht sich darauf, dass Kraft und Effektivität in engen Distanzen, also im Nahkampf, von besonderer Bedeutung sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Kampfkünsten, die sich auf ausgedehnte Bewegungen und Kicks konzentrieren, betont Wing Chun kurze, direkte Schläge und Stöße, die aus der zentralen Körpermitte kommen. Das Ziel besteht darin, den Gegner in kürzester Zeit mit effizienten, geraden Linien zu überwinden. Short Distance Power basiert auf Prinzipien wie Entspannung, Geschwindigkeit und Struktur. Durch die Fokussierung auf diese Konzepte kann ein Wing Chun Praktizierender in engen Räumen schnelle und effektive Angriffe ausführen, wodurch die traditionelle Kampfkunst ihre Wirksamkeit in realen Selbstverteidigungssituationen unter Beweis stellt. Dreieckstruktur. Im Wing Chun Kung Fu spielt das Konzept der Dreieckstrukturen eine fundamentale Rolle und unterstreicht die Effizienz und Stabilität in den Bewegungen dieser chinesischen Kampfkunst. Die Dreieckstruktur bezieht sich auf die Art und Weise, wie der Körper in Positionen gebracht wird, um maximale Stabilität und Kontrolle zu gewährleisten. Die Basis eines jeden Angriffs oder jeder Abwehr bildet dabei ein imaginäres Dreieck, welches in unterschiedlichen Variationen im Körper aufgebaut wird. Diese Struktur ermöglicht nicht nur eine solide Verteidigung, sondern auch schnelle Übergänge zwischen Angriff und Verteidigung. Durch die Betonung der Dreieckstrukturen kann der Wing Chun Praktizierende Kraft effizient übertragen, da Bewegungen direkt und ohne überflüssige Umwege erfolgen. Diese Prinzipien spiegelt die ökonomische Herangehensweise des Wing Chun wider, bei der klare Linien und kurze Distanzen genutzt werden, um den Gegner schnell und effektiv zu überwinden. Die Dreieckstrukturen verkörpern somit die Essenz der praxisorientierten und direkt wirkenden Philosophie des Wing Chun Kung Fu. Zentrallinienprinzip. Das Zentrallinienprinzip im Wing Chun Kung Fu ist ein zentrales Konzept, das die effektive Anwendung von Angriffen und Verteidigungen betont. Die Idee hinter dem Zentrallinienprinzip ist, dass der Körper des Kämpfers optimal positioniert sein sollte, um die Mitte des Gegners zu kontrollieren. Das bedeutet, dass Angriffe und Abwehrbewegungen entlang einer zentralen Achse, der sogenannten Zentrallinie, ausgerichtet werden. Durch das Halten und Kontrollieren der Zentrallinie kann der Wing Chun-Praktizierende den Gegner destabilisieren und gleichzeitig seine eigenen Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten optimieren. Die Zentrallinie fungiert als strategischer Kontrollpunkt, der es ermöglicht, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen und gleichzeitig den eigenen Körper geschützt zu halten. Die Techniken des Wing Chun, wie etwa das Qisao, also die klebenden Hände, werden oft genutzt, um das Zentrallinienprinzip zu verfeinern. Durch ständiges Training entwickelt der Praktizierende ein intuitives Gespür für die Zentrallinie des Gegners und lernt, diese effektiv zu nutzen. Insgesamt repräsentiert das Zentrallinienprinzip im Wing Chun Kung Fu eine intelligente Herangehensweise an Kampfkunst, bei der der Fokus auf Effizienz, Kontrolle und Schnelligkeit liegt. Es betont die Wichtigkeit, den Kampf aus einer zentralen Position heraus zu dominieren und damit die eigenen Erfolgsaussichten zu maximieren. Nahkampf. Das Konzept des Nahkampfes ist im Wing Chun Kung Fu von essentieller Bedeutung und unterscheidet diese Kampfkunst maßgeblich von anderen Stilen. Wing Chun betont die Effizienz von Bewegungen in kurzer Distanz, wodurch es besonders wirksam in Nahkampfsituationen wird. Im Nahkampf des Wing Chun wird vermieden, unnötige Distanz zwischen den Kämpfern zuzulassen. Stattdessen werden schnelle, direkte Schläge und Stöße eingesetzt, um den Gegner schnell zu überwinden. Das Konzept der klebenden Hände oder Qisao ist ein zentrales Element, das die Fähigkeit entwickelt, die Bewegungen des Gegners auf kurze Distanz zu spüren und darauf zu reagieren. Ein weiteres Merkmal des Nahkampfs im Wing Chun ist die Fokussierung auf das Zentrum des Gegners. Die Techniken zielen darauf ab, die Mitte des Gegners zu kontrollieren und so seine Stabilität zu untergraben. Dies wird durch das intelligente Anwenden von Hebeln, Druckpunkten und präzisen Schlägen erreicht. Die hohe Geschwindigkeit und Ökonomie der Bewegung im Nahkampf des Wing Chun ermöglichen es dem Praktizierenden, sich schnell und effektiv gegen verschiedene Angriffe zu verteidigen. Die Kampfkunst betont nicht nur die physische Komponente, sondern auch das taktische Verständnis, um den Nahkampf erfolgreich zu navigieren. Insgesamt reflektiert das Konzept des Nahkampfs im Wing Chun die Prinzipien der Direktheit, Effizienz und strategischen Kontrolle, die dieser Kampfkunst zugrunde liegen. Dies sind nur ein paar der wesentlichen Maßgaben, die dem Wing Chun Kung Fu zugrunde liegen und die aus diesem System ein hochentwickeltes System machen, welches sich hervorragend zur Selbstverteidigung eignet. Zusammenfassung. Die Antwort auf die Frage, warum man im Wing Chun Kung Fu nicht so sehr auf Kraft und Kondition angewiesen ist, lässt sich vor allem in der Praxis gut durch Beispiele demonstrieren. In diesem Beitrag habe ich einige Beispiele gegeben, was Wing Chun Konzepte sind, die sich von anderen Kampfsport- und Kampfkunstsystemen unterscheiden und was generell den Unterschied ausmacht zwischen Kampfsport und Selbstverteidigung, mit einigen der Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Insbesondere im Kampfsport wird viel Wert auf Kondition und Ausdauer gelegt, da die Kämpfe im Kampfsport über mehrere Runden gehen können und hier sehr viel Ausdauer und Kondition erforderlich ist, um dies durchzuhalten. Damit unterscheiden sich Kampfsportveranstaltungen auch schon deutlich von Selbstverteidigungssituationen. Erstens ist es nur selten der Fall, dass man die Selbstverteidigungssituation nicht verlassen kann, und zweitens ist eine Selbstverteidigungssituation in der Regel in sehr kurzer Zeit vorbei. Damit hier aber keine Missverständnisse aufkommen, Kondition zu haben ist immer gut, und wer eine gute Kondition hat, hat hier einen Vorteil. Allerdings kann ich auch aus eigener Erfahrung mit zahlreichen Schlägereien auf der Straße sagen, dass Kondition und Ausdauer nie ein Faktor waren, weil die Auseinandersetzung nach kürzester Zeit vorbei war. Trotzdem auf Kondition und Ausdauer beim Training ein Auge zu haben, ist nicht verkehrt. Allerdings muss es meiner Ansicht nach nicht im gleichen Maße gewichtet werden und ist nicht im gleichen Umfang notwendig, wie dies beim Kampfsport aus genannten Gründen der Fall ist. Wird im Wing Chun das Training nach den bereits angedeuteten traditionellen Maßstäben unterrichtet und trainiert, ist eine überdurchschnittliche Ausdauer und Belastbarkeit ohnehin vorhanden. Bei den modernen Verbänden und Schulen, die mir bekannt sind, ist dies eher nicht der Fall. Das Training mit den traditionellen Methoden erfordert allerdings auch mehr Zeit und ist auch vor diesem Hintergrund für viele moderne Schulen und Verbände eher ungeeignet, da das Marketing häufig darauf ausgerichtet ist, schnelle Lernerfolge zu versprechen. Die Lernerfolge, die mittels der traditionellen Lehrmethoden erreicht werden, sind dafür allerdings auch langanhaltend und fördern ein fundamentales Verständnis, welches das Leben nachhaltig bis ins hohe Alter bereichert. Traditionelles Wing Chun Kung Fu und die Kunst der effizienten Körperstruktur. Traditionelle Wing Chun Kung Fu Systeme, geprägt von Jahrhunderten der raffinierten Entwicklung, betonen die Kunst einer effizienten Körperstruktur als essentiellen Bestandteil ihrer Philosophie. Im Vergleich zu modernen Wing Chun Systemen zeichnen sich traditionelle Ansätze durch einige unverwechselbare Vorteile aus. Die Betonung der tiefen Verwurzelung im Boden, die genaue Gewichtsverteilung auf den Fußsohlen sowie die Fokussierung auf die zentrale Achse und Balance sind charakteristische Merkmale. Diese traditionellen Prinzipien ermöglichen nicht nur eine präzise und schnelle Ausführung von Techniken, sondern fördern auch eine tiefe Verbindung zu den inneren Energiereserven des Praktizierenden. Die ständige Verfeinerung dieser bewährten Körperstruktur gepaart mit traditionellen Lehren verleiht traditionellen Wing Chun Kung Fu Systemen eine zeitlose Effektivität und eine tiefe philosophische Dimension. In einem modernen Kontext, wo oft die Schnelligkeit oberste Priorität hat, zeigt sich, dass die Wurzel im Traditionellen eine solide Grundlage für eine authentische und wirkungsvolle Kampfkunst legen. Wing Chun Kung Fu ist nicht nur eine Methode zur Selbstverteidigung, diese Kampfkunst basiert auf einer langen Tradition und einem riesigen Wissensschatz. Die Methoden zur Körperertüchtigung und die Konzepte der effizienten Bewegung fördern ein globales Umdenken und führen dazu, dass man diese auch auf den Alltag überträgt und in das tägliche Leben integriert. Es stellen sich nach und nach mehr und mehr Veränderungen ein bei Personen, welche die Kampfkunst des Wing Chun Kung Fu praktizieren, und diese sind durchgehend positiver Natur. Mich haben noch weitere Fragen zu diesem Thema erreicht, weshalb wir in weiteren Episoden das Thema noch weiter ausarbeiten und näher beleuchten werden. Wenn also hier noch nicht alles komplett klar geworden sein sollte, wird in den kommenden Episoden noch mehr ins Detail gegangen. Außerdem empfehle ich, die vergangenen Episoden zum Thema Prävention, Deeskalation und Selbstverteidigung anzuhören. Werbung. Wenn dir diese Episode gefallen hat, kannst du die Arbeit an diesem Podcast unterstützen. Die Links zum Patreon-Unterstützungsprogramm sowie allen sonstigen Methoden befinden sich in der Beschreibung. Wenn du dich für die Ausbildung in den inneren Kampfkunstsystemen interessierst, findest du weiterführende Informationen, unsere Online-Kurse und Bücher unter www.wingchunakademie.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes bzw. der Beschreibung zu diesem Podcast. In diesem Sinne schließen wir diese Episode für heute. Ich wünsche allen viel Spaß und Erfolg beim Training und bei der Nutzung unseres Online-Angebotes. Wenn ihr diese Podcast-Episode nicht auf unserer Webseite abruft, schaut doch einfach mal bei uns vorbei unter www.kungfucoach.de oder besucht uns in einer unserer Schulen. Ich wünsche euch für heute erst einmal einen schönen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal beim Kung Fu Coach Podcast. Tschüss und bis bald, euer Marc Adenaff.